Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wie schon angekündigt, werden wir heute Psalm 1 betrachten, aber bevor wir den Psalm gemeinsam lesen, wollte ich doch noch mal kurz auf das Lied verweisen, das wir gesungen haben. Wenn wir das bewusst gesungen haben in Strophe 5, wird etwas sehr Ähnliches gesagt zu dem, was wir gleich im Psalm hören. Ein Tag in deinem Hause, besser denn sonst tausend mir. Ja, in meines Gottes Hause hüte ich lieber die Tür, als das lange lockt's auch sehr, in bösen Hütten wär. Ist natürlich poetisch, schön, als Liedform gereimt. Aber das im Hinterkopf, wir haben es eben gemeinsam gesungen, wollen wir jetzt gemeinsam den Psalm 1 lesen. Der langsamste hier. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, da die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und in seinem Gesetze forscht Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Blätter nicht verwelken und alles, was er macht, gerät wohl. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind zerstreut. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg führt ins Verderben. Soweit das Wort Gottes. Vielleicht ist Psalm 1 der bekannteste Psalm. Ich würde ja vermuten, dass ganz am Anfang der Psalm steht, der in einem Buch wie den Psalmen, die gesungen werden, sehr wichtig ist und sehr bedeutsam ist auch für alles, was danach folgt. Und es gibt vielleicht auch ganz praktische Gründe, wenn man das Buch der Psalmen aufschlägt, fängt man in der Regel vorne an zu lesen. Und jeder hat auch diesen Psalm bestimmt schon mal gehört und ganz sicher auch gesungen. Also wir haben es sehr oft in der Gemeinde gesungen. Ich habe immer Probleme, wenn ich die Verse lese, nicht in diesen Singmodus zu kommen, weil es so schöne Lieder gibt, mit Melodien, die sehr eingängig sind. Aber das kann auch sehr verführerisch sein. Und wir wollen heute diese Verse betrachten und uns von diesen Versen leiten lassen als Auftakt eines Liederbuches, als Auftakt einer Reise nach Jerusalem in den Tempel, für die auch Lieder gedichtet wurden, mit einem Ausblick auf das, was vor uns liegt, mit einem Ausblick auf das, was dann auch in den Psalmen in unterschiedlichen Formen für unterschiedliche Lebenssituationen oder auch für ganz besondere Offenbarungen von Christus in besonderer Weise abgehandelt wird. Aber der Heilige Geist hier im Psalm 1 hat ein ganz besonderes Anliegen. Manchmal wird dieser Psalm ja als Einleitung, als Prolog oder als Vorbereitungspsalm auch bezeichnet für Menschen, die in die Gemeinschaft Gottes kommen wollen oder die auf dem Weg sind zu Gott oder die Gemeinschaft mit Gott haben wollen. Der Psalm 1 fängt an mit einer Aussage: Wohl dem, der nicht wandelt im Rate der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, da die Spötter sitzen, die uns vielleicht überrascht für ein Eingangswort. Wenn wir uns überlegen, wir müssten irgendjemand was ganz Wichtiges mit auf die Reise geben oder wir eröffnen irgendwas oder wir schicken ein Kind irgendwo auf eine Mission, oder wir senden unseren Missionar aus auf das Feld. Was geben wir ihm mit auf dem Weg? Was sagen wir ihm als Reisebegleitung? Und dieser Psalm hat einen interessanten Start, denn er beginnt im Grunde mit einer negativen, mit einer abgrenzenden Aussage. Das Erste, was uns hier begegnet in einem Buch, in dem viel gesungen wird, ist eine Aussage, die uns zunächst, die erste Aussage, die wir haben, abgrenzen soll. Es ist ein Psalm, der oft auch der Psalm der zwei Wege beschrieben wird, der ganz klar eine Linie zieht zwischen dem Menschen, der in der Gemeinschaft ist mit Gott, und dem Menschen, der keine Gemeinschaft hat mit Gott. Der ganz klar sagt, der Mensch, der gottlos ist, landet im Verderben. Ich weiß, das ist nicht sehr zeitkonform. Wir leben in einer Zeit der Kompromisse, der Mitte, des Grauen. Aber dieser Psalm ist schwarz und weiß. Er kennt nur gottlose und gottferne Menschen. Gottferne Menschen und Menschen, die mit Gott wandeln. Also beide Seiten im direkten Gegensatz, 100% unterschieden. Und Wohl und Heil und Glückseligkeit wird hier auf Menschen bezogen im ersten Vers. Nicht mit einer positiven Aussage, indem wir mitgeteilt bekommen, tue dies, achte besonders darauf, sondern in einer Abgrenzung. Die erste Aussage ist, achte darauf, dass die Gottlosen dich nicht gefangen nehmen, dass du nicht von deinem Weg auf einen anderen Weg hinübertrittst, dass du nicht trittst auf den Weg der Sünder. Und dass du nicht da sitzt, wo die Spötter sitzen. Achte darauf, dass du nicht zu denen gerechnet wirst, dass du nicht wahrgenommen wirst als ein Mensch, der an dem Tisch sitzt von Spöttern. Gut, Psalme sind sehr oft so aufgebaut, dass wir Verstärkungen, Wiederholungen haben. Und wir haben in dem Vers auch einige literarische und künstlerische Elemente, die uns begegnen. Ich kann kein Hebräisch, deswegen vertraue ich in meiner Sprachanalyse auf die Kommentare, die ich lese an der Stelle. Aber es ist ganz klar, um was es sich hier handelt, dass diese Wiederholung, dieses dreimal das Gleiche sagen, dreimal die gleiche Abgrenzung einen Sinn hat, eine Aufgabe hat, um uns ganz deutlich zu machen, dass dieser Punkt sehr wichtig ist. Und im Grunde sind es drei Perspektiven auf ein und das Gleiche, was wir sehen. Und ich mache jetzt mit euch einen großen Sprung aus diesem Vers, denn diese drei Punkte reden alle davon, dass es Menschen gibt, die das Evangelium und das Kreuz und den Kreuzestod von Christus, seine Auferstehung, seine Vergebung und unser Leben nicht verstehen. Und diese Menschen werden in drei verschiedenen Begriffen bezeichnet. Sie heißen Gottlose. Das ist einfach zu verstehen, dass ein Gottloser jemand ist, der nicht mit Gott lebt. Ja. Sie werden als Sünder bezeichnet. Und damit sind Menschen gemeint, die einen anderen Weg gehen als den Weg, der da ist, Jesus Christus. Die diesen anderen Weg haben, so werden sie hier gesehen. Und Menschen auf diesen falschen Weg ziehen. Das ist der Weg der Verlorenheit, der Weg, der keinen Christus kennt. Und sie werden als Spötter bezeichnet, als Menschen, die lästern über das Evangelium, die seine Heilswirksamkeit absprechen, die ignorieren, dass Heil überhaupt möglich ist und es auch kundtun und auch so wahrgenommen werden als Menschen, die nichts mit Gott zu tun haben. Das macht diesen Psalm in irgendeiner Weise sehr besonders, wenn ein Auftakt erstmal diese knallharte Abgrenzung ist. Ja, wenn wir ein Zeugnis über unseren christlichen Glauben geben würden, indem wir sagen, wir sind nicht das und das und das und das, dann würde man vermuten, ja, was fehlt uns denn? Können wir nicht erklären, was wir denn im positiven Sinne sind? Warum müssen wir uns über Abgrenzung definieren? Hier ist es aber ein Ratschlag. Hier ist es eine Aussage für unser Leben, in dem eben genau diese Perspektive über alles gestellt wird. Erst im zweiten Abschnitt, erst darauf, wird beschrieben, was ein gottloser Mensch tatsächlich in seinen, oder was einen gottlosen Menschen tatsächlich in seinem Leben auszeichnet. Nämlich Lust am Gesetz des Herrn, eine gewisse Mobilisation, das Gesetz auch zu lesen, auch zu studieren, darin Tag und Nacht zu forschen. Der Psalmist ist sich völlig bewusst darüber, dass ein Großteil der hier im Raum versammelten Menschen nachts nicht schlafen kann, aufwacht, unruhig ist. Und er weiß, dass es Menschen gibt, die nachts im Wort Gottes studieren. Er weiß, dass das ein Kennzeichen ist, dass Menschen Lust haben an dem Gesetz Gottes und auch nachts darin forschen. Also hier ist nicht gemeint, dass Menschen die Nacht durchmachen sollen, sondern dass es darum geht, wann immer ich wach bin, mein Geist wach ist und ich die Möglichkeit dazu habe, erfreue ich mich an dem Gesetz. Wir haben eben Psalm 119 gesungen. Auch in dem Lied haben wir genau diese Komponente gesungen. Ich weiß nicht, ob es euch bewusst war, dass wir in dem Gesetz studieren, forschen und Freude darum haben. Der Psalmist von Psalm 119, ihm ist es sehr wichtig auch zu sagen, dass er Freude darin hat und lebt darin, das Gesetz Gottes zu studieren. Also nach der Abgrenzung kommt hier eine positive Aussage, dann kommt etwas schön zu reden und auch zu singen, ein Bild von einem Baum, die Frucht. Und dann kommt eine Aussage über die Blätter, die nie verwelken, die ewige Frucht, die bleibt, die dauerhaft bleibt, was wir uns sehr schön vorstellen können. Und der Psalm endet wieder in der Abgrenzung von Gottlosen und von Gottes nahen Menschen, von seinen Nachfolgern. Das ist im Grunde der Aufbau. Ich möchte heute den Schwerpunkt tatsächlich über den ersten Teil und über die Abgrenzung legen. Denn dieser erste Vers, der baut für mich eine gewisse Spannung auf, denn sie trifft uns, wenn wir ganz ehrlich sind und wenn wir diesen Psalm lesen und wenn wir langsam bleiben und vielleicht am ersten Vers bleiben, ja auch persönlich. Denn letzten Endes müssen wir alle zugeben, dass irgendwann im Leben wir auch auf der falschen Seite gesessen haben. Oder wenn wir in unser Leben heute schauen, dass wir sündigen, dass wir eigentlich schon im ersten Wort auch ein wenig von Gott abgegrenzt werden, dass wir ihm gegenüberstehen als Sünder, dass wir ja in Revolution leben, im Aufstand gegen Gott. Und dass es uns vielleicht schwer fällt, auch zu akzeptieren, zu sagen, dass es uns dann gut geht, wenn wir eben nicht, dass wir glückselig sind, wenn wir eben nicht die Dinge tun, die dann aufgelistet sind. Also es trifft uns ja auch persönlich. Ich will die Spannung etwas aufrecht lassen und dann erst am Ende der Predigt nochmal auf diesen Punkt zurückkommen. Und kurz zum zweiten Punkt überschwenken, bis wir dann am Ende nochmal zurückkommen an diesen Punkt. Was ist eigentlich dieser Rat der Gottlosen? Was ist ihr Prinzip? Und wir wissen alle, wir sind alle nicht die ganze Woche oder wir sind in unserem Leben, ich formuliere es mal andersrum, alle an Arbeitsplätzen, in einem Umfeld, wir haben mit Menschen zu tun, die vielleicht keine Christen sind. Und wir müssen damit zurechtkommen. Wir müssen in irgendeiner Weise mit Menschen umgehen, die nicht an Gott glauben. Also mit Menschen, die sich selbst in den Mittelpunkt stellen, die ein eigenes Heilskonzept haben, die ihre eigene Überlegenheit betonen oder zum Lebenskonzept gemacht haben. Menschen, die vielleicht sogar Stars sind. Menschen, die sich selbst rühmen, die tolle Dinge vollbracht haben oder die wissen, wie man so lebt. All diese Menschen um uns herum, wie gehen wir mit denen um? Wie gehen wir mit ihnen um, wenn wir ihnen begegnen? Das ist das, was der Psalm uns hier fragt. Haben diese Menschen Autorität, uns auf ihren Weg zu ziehen. Begegnen wir Menschen, die keine Kinder Gottes sind, die uns Ratschläge geben und uns in unserem Glaubensleben negativ beeinflussen. Das ist die Gefahr, in der wir stehen. Wie gehen wir damit um, wenn Menschen Stars sind? Erzählen wir dem Nächsten auch davon, dass wir einen getroffen haben, der ein Star ist, um uns in dem Licht mit gut aussehen zu lassen? Geben wir damit an, dass wir irgendjemanden kennen, der irgendetwas Besonderes kann? Geben wir damit an, dass wir reiche Menschen kennen, dass wir schlaue Menschen kennen, die besonders tolle Erkenntnisse haben? Wie reden wir über unseren Umgang mit diesen Menschen? Das ist meine Frage an diesem Punkt. Wo stehen wir selbst, wenn wir mit diesen Menschen umgehen, die selbst im Mittelpunkt stehen, die sich selbst in den Mittelpunkt stellen? Gottlose geben gerne Ratschläge. Menschen, die ohne Gott leben, sind gerne bereit, uns zu helfen, uns zu sagen, wie das Leben besser funktionieren kann. Du bist ja okay, wie du bist, aber du könntest noch besser sein, hier und da. Gottlose lieben es, Gruppendynamik, Gruppen auszunutzen. Sie lieben es, zu spotten, zu verunglimpfen, aber auch sanft Dinge anzuzweifeln, unser Denken zu manipulieren, uns manchmal nur zu beschäftigen, uns einzubinden, uns Zeit zu klauen, uns abzulenken. Aber von was denn? Das ist die Warnung, mit der wir hier eingeführt werden. Gewarnt werden wir dafür nicht, dass es das alles gibt. Wir werden nicht dafür hingewiesen, dass wir nicht damit umgehen können, dass es keine Möglichkeit gibt oder dass es eine Möglichkeit gibt, nie mehr jemanden um uns herum zu haben. Im Neuen Testament lesen wir, dass wir nicht von der Welt sind, aber in der Welt. Wir leben hier, wir haben damit umzugehen. Was der Psalm hier sagt, ist, dass wir uns abgrenzen sollen. Dass wir eine Wand ziehen sollen zwischen dem, was auf uns zukommt, was uns beeinträchtigen kann. Und wisst ihr, immer wenn ich diesen Vers lese, muss ich an die Pilgerreise von John Bunyan denken. Es ist völlig ausgeschlossen, nicht daran zu denken, wie dieser junge Christian auf seinem Weg so viele Einflüsse von außen hat. Das ganze Buch ist voll davon, wie er auf diesen falschen Weg gezogen werden soll, wie er in Verführung der Eitelkeit gezogen wird, wie er in Verführung des Reichtums gezogen wird, wie er in den Überfluss gezogen wird. Alle diese Punkte läuft er durch auf seinem Weg in den Himmel. Es bleibt ein Weg in den Himmel, aber es ist wie eine Komplettumsetzung dessen, wie wir auch in unserem Leben tatsächlich in diese Gefahren gestellt werden oder wie wir aufgefordert werden, uns immer wieder im Kleinen und im Großen abzugrenzen. Und kommen wir nochmal auf den zerstörerischen Charakter im dritten Punkt von dem, was es für uns bedeutet als Christen. Dieser Vers 1 in Psalm 1 sagt uns, dass wir glückselig sind, wenn wir uns diesen Menschen abgrenzen, dass wir glücklich sind, dass es uns wohl geht, dass wir gesegnet sind, was irgendwie naheliegend ist, weil wir ja dann bei Gott sind. Aber er sagt uns auch, such nicht dein Glück bei diesen Menschen. Dort ist nichts zu finden. Wir sind nur glückselig, wenn die Bibel und die Gemeinde keine Last ist für uns. Wenn unser Leben als Christ keine Last ist, da kommt genug Belastung von außen, aber im Kern ist unser Leben der gute Teil, der Teil, in dem wir uns wohlfühlen. Aber es ist nicht der breite Weg. In Matthäus 7 Wir haben heute in der Gesetzeslesung aus Matthäus 5 gelesen, zwei Kapitel weiter. In Matthäus 7 lesen wir von der schmalen Pforte, von der engen Tür, von dem kleinen Weg. Wir lesen davon, dass wir diesen Weg wählen müssen, der vielleicht unbequemer ist an sich. Zumindest auf jeden Fall der Weg, den weniger Menschen wählen, der nicht der naheliegende Weg ist, aber der richtige. Es geht tatsächlich um die Frage, was ist der richtige Weg? Petrus, als er Jesus traf, ließ alles stehen und liegen und rannte ihm nach. Wir werden aufgefordert, in unserer Nachfolge auch die harten Dinge aufzunehmen, auch unser Kreuz aufzunehmen, auch uns selbst zu verleugnen. Und es mag uns auch erschrecken, dass wir immer wieder davon lesen, dass selbst Familie, selbst die engsten Bindungen, die wir haben, uns nicht von Gott ablenken darf. Es gibt keine höhere Bindung als das, was wir in Gott haben können. Da ist keine Glückseligkeit außer einem geistlichen Wandel. Also ich meine nicht, dass man natürlich in der Familie Konflikte haben kann und sich auch streiten darf, hoffentlich über geistliche Dinge. Wunderbar, wenn ihr diese Themen habt. Aber es geht darum, dass auch innerhalb der Familie Kräfte wirken können, wo eben Spötter sitzen, wo Leute uns auf einen Weg ziehen wollen, der uns nicht zu Christus führt. Und glückselig sind wir dann, wenn wir diesen Spöttern, Lästern, Sündigern den Rücken zeigen. Es ist und bleibt ein Teil bei uns. Und es ist teilweise sehr hart. Ich habe es hier nochmal aufgeschrieben, nochmal sehr mit 2e. Und ich habe dann nochmal sehr mit 5e aufgeschrieben. Das ist sehr hart. Mit einem ganz langen E. Abgrenzung ist vielleicht die schwierigste geistliche Übung, die wir kennen. Was wäre die richtige Begegnung darauf? Was sind die Fragen, die wir uns stellen sollten? Ich möchte das nochmal auf eine praktische Ebene runterziehen und euch ein paar Fragen stellen, keine Antworten geben, aber wer sind denn eure besten Freunde? Was denken sie über Gott? Über was redet ihr mit diesen Menschen? Wer sind denn eure Ratgeber? Wer sind denn die Leute, mit denen ihr zusammensitzt, wenn es eng wird? Was geben sie euch für Ratschläge? Wie viel Bindung habt ihr mit Sündern, die von Sünde nicht ablassen können und vor allem von einer Sünde nicht ablassen können, der Sünde nicht zu verstehen, dass Christus der Herr in unserem Leben sein muss? Ohne seine Erlösung kein Leben. Wie viel Zeit geht denn drauf von unserem Tagesbetrieb mit gegen Gott gerichteten Aktivitäten? Und vielleicht noch eine Frage oder noch eine Aussage verbunden mit einer Frage. Wenn du Angst hast, Spötter zu verlieren, was fehlt dir dann? Hast du vielleicht keine Geschwister, denen du vertraust? Hast du vielleicht kein Umfeld, das gesund ist, in was du dich zurückziehen kannst? Was fehlt dir, wenn du Angst hast, jemanden zu verlieren, der Christus hasst? Keine Frage, die ich für irgendjemand beantworten kann. Ich kann nur die Frage stellen. Das ist die praktische, innewohnende Frage dieser Abgrenzung. Und dann gibt es natürlich hier in diesem Psalm auch noch viel Positives. Und ich werde trotzdem in dieser Predigt nicht zu viel über das Positive reden, denn das ist keine Verkaufsveranstaltung. Ich glaube, dass es wirklich gesund ist, sich sehr, sehr lange und ausgiebig mit dieser Abgrenzung zu beschäftigen. Aber dennoch gibt es natürlich auch diesen positiven Teil. Wenn man nachts aufwacht, gibt es immer noch Möglichkeiten. Es gibt tolle Netflix-Serien, die man eine ganze Nacht durchgucken kann. Man kann die Zeit mit anderen Dingen vertrödeln. Man kann nochmal seine E-Mails lesen, kurz die Welt retten. Oder andere Dinge tun. Gibt es in uns, wie hier beschrieben, sowas wie eine Lust am Gesetz? Und interessanterweise ist diese Frage nach der Lust an dem Gesetz in den Kommentaren, die ich gelesen habe, sehr, sehr spannend für die Kommentatoren. Denn im Grunde ist es ja so, dass man diesen Begriff, wie kann man Lust haben an einem Gesetz, ganz, ganz schwer versteht. Und vielleicht hat euch das auch schon mal gestört, als ihr es gelesen habt. Im Grunde hat man ja auch keine Lust an der Straßenverkehrsordnung. Also sie tut Gutes, sie schützt uns auch irgendwo, aber so diese Lust kommt eigentlich erst dann, wenn jemand anders sich da dran hält und gerade nicht bei Rot über die Ampel fährt. Das finden wir toll, dann kommt die Lust auf. Und deswegen hat man sehr leicht dann gesagt, naja, diese Lust am Gesetz an sich ist eigentlich für den Menschen nicht naheliegend. Und da müssen wir allen recht geben und wir dürfen uns selbst hier an dieser Stelle auch ertappen, wenn wir sagen, naja, eigentlich haben wir auch keine Lust an dem Gesetz. Ich meine, was ist schon spannend am Gesetz? Aber an der Umsetzung, an dem, wenn das Gesetz Leben wird, wenn Worte Taten werden, diese Folgen davon, an denen kann man sich wirklich freuen und man kann sich erfreuen. Und es ist auch tatsächlich etwas, was sinnvoll ist beim Lesen des Wortes Gottes. Ich weiß nicht, wer von euch Gebetserhörungen sammelt oder Sachen vor sich hat, wo er weiß, dass hier das Wort Gottes tatsächlich Einklang findet. Wer mal einen demütigen Menschen trifft, den er bewundert, der weiß, daran kann man Lust haben, daran kann man sich freuen, daran kann man sich hochziehen. Also es gibt viele Formen davon. Also man sollte hier nicht in einer zu wörtlichen Interpretation stehen bleiben. Das wäre mein Hinweis hieran. Lust am Gesetz heißt vor allem daran, Lust daran, dass es lebendig wird. Und es ist und bleibt einfach. Diese Aussage wird an sich nicht komplizierter, wenn man sich damit beschäftigt. Tatsächlich ist Lust am Gesetz ein lebendiges Zeichen für einen lebendigen Christen, der mit dem Wort Gottes umgeht, dass er Freude daran hat. Für die nächsten Verse, die ich nicht so intensiv betrachten will, die ganzen Bäume, die Frucht bringen, alle, die jetzt sagen, ja, was kann mir passieren? Ich bin ein großer Baum, ich bin ein starker Baum. Ich weiß, meine Blätter können nicht verwelken. Nichts kann mich umhauen, denn Gott trägt mich. Was auch immer in meinem Leben passiert, mir kann nichts passieren. Nur ein Wort für die ganzen Starken. Pass auf, dass ihr keinen trefft mit einer Axt. Passt auf, dass ihr nicht fallt, denn das ist das, was die Bibel sagt. Pass auf, dass das nicht euer Problem ist. Dass ihr nicht denkt, ihr seid stark. Kommen wir nochmal auf das Ende des Psalms ein, denn er schließt ja, indem er uns ermahnt und sagt, denkt bitte an die zwei Wege. Denkt daran, dass die Gottlosen vernichtet werden. Denkt daran, dass der Wind kommt und diese Spreu nimmt. Denkt daran, dass die Gottlosen im Gericht zugrunde gehen werden. Warum? Auch die Menschen, die mit Gott leben, gehen im Gericht zugrunde. Keiner kommt durch das Gericht. Das ist nicht der Punkt. Ihr werdet nichts in eurem Leben haben können, auf das ihr vor Gott im Gericht verweisen könnt. Was auch immer ihr getan habt in eurem Leben. Ihr werdet einzig und allein auf Christus zeigen können. Ihr werdet im Gericht einzig und allein sagen können, weil er meine Schuld getragen hat, werde ich in diesem Gericht nicht untergehen. Weil er und ich eins sind. Nur deshalb kann ich dort bestehen. Und die Gottlosen nicht. Weil sie Christus lästern und spotten. Die Macht hat der Wind. Die Macht hat Gott. Die Macht hat er allein, diese Menschen zu verwerfen. Da gibt es zwei Wege, aber die zwei Wege sind keine willkürlichen Wege, die der Mensch beschreitet, sondern sie sind von Gott geformte Wege. Sie sind gegebene Wege. Sie sind Wege, die wir aus Gnade annehmen, weil wir Christus erkennen dürfen. Und solange uns eben noch diese Seite treibt, dass wir die Anerkennung auf der falschen Seite suchen, sollen wir diesen Weg verlassen. Denn er ist nicht richtig für einen Menschen, der Christus bekennt. Ich weiß nicht, ob ich das gut genug formuliert habe. Deswegen will ich diesen Punkt noch einmal betonen. Diesen Weg, den Gott für uns formt, diesen Weg, den wir begehen oder wenn wir in der Konfrontation sind mit Verführung, wenn wir ein Leben leben, in dem wir Anerkennung gesucht haben, wer weiß wie lang, gibt es immer einen Punkt der Umkehr. Es gibt immer einen Punkt, an dem ich sagen kann, zurück auf den Weg, der eben nicht der Weg der Sünder ist. Es gibt an jeder Stelle, zu jeder Zeit, zu jedem Punkt, für jede Sünde, für alles, was passiert ist, immer einen Umkehrpunkt. Es gibt keine Unterscheidung, an wen dieses Wort gerichtet ist. Es gibt keine Trennung von irgendjemand, der irgendetwas getan hat. Allein der, der mit Gott geht, der Gerechte, ist in Christus gerecht gemacht worden. Es gibt nichts in uns Wohnendes, keine Tat. Es gibt lediglich die Beobachtung, dass unser Leben eben voll ist damit, dass unsere Zunge aus der Kontrolle kommt, dass wir Dinge tun, die falsch sind, dass wir auf Spötter eingehen, selbst mitspotten, dass wir uns schlecht äußern, dass wir auf das Wohl anderer weniger achten als auf das eigene, dass wir uns selbst in den Mittelpunkt stellen, dass wir statt zu beten dumme Geschichten mit Leuten erzählen. Und es gibt auch Verführungspunkte. Also die Zunge ist ja vielleicht der größte Bereich, in dem wir uns verfehlen können. Eine Form davon hatten wir auch auf der Freizeit, zum Beispiel Themen, wie man sich im Internet falsch verhalten kann, wie man Content produzieren kann, der für andere gefährlich wird. Aber es gibt auch die Verführung, die da heißt, Begabungen, die wir haben oder Dinge, die wir besonders gut können, also andere Leute zu manipulieren oder besonders gute Rhetorik zu produzieren, statt Inhalt eben die Form nach vorne zu stellen. Durch geschickte Rede Leute zu begeistern, zu manipulieren, das ist das, was die Welt euch sagt. Werdet rhetorisch besser. Begeistert Menschen besser für euch. Nehmt sie in euren Bann, ihr seid gut. Ihr seid alle gut. Macht euch jünger. Findet Follower. Findet andere Leute, die euch Anerkennung geben. Manipuliert, wo es geht. Seid suggestiv. Zieht Leute zu euch. Das ist das, was sehr verführerisch ist und was wir automatisch machen, wenn wir sehr viel im Umkreis sind oder mit Menschen zusammen sind, die eben ihr Leben darauf gegründet haben. Vielleicht ist euch jetzt klar, warum ich diesen Lesungstext für heute habe lesen lassen. Paulus war in einer ganz schön verzwickten Situation, als um ihn herum Jünger waren, die fast das richtige Evangelium verkündet haben, die super rhetorisch begabt waren, die sehr gut ankamen bei den Leuten, die in Korinth eine echte Welle losgetreten haben. Ja? Die haben die Gemeinde umgeworfen, die haben ein Erdbeben erzeugt, die haben Menschen verwirrt und das hat Paulus das Herz zerschnitten. Er war zerrissen darüber, er war emotional angegriffen, er war aus der Balance, er hat nicht verkraftet, wie Menschen eben auf diese äußerlichen Zeichen vertrauen und dieses Innere, die wahre Verkündigung schnell ignoriert haben. Auch das sei eine Warnung an uns. Auch das, was wir dort gehört haben, ist Verführung genau in dem Sinne, wovon wir uns abgrenzen sollen. Spötter sind nicht daran zu erkennen, dass sie aussehen wie Spötter, dass sie in irgendeiner Weise schlecht reden und man an allem erkennen kann, dass sie sind. Nein, sie reden gut, sie reden schlau, sie begeistern Menschen. Sie werden Freunde finden und Abgrenzung ist manchmal weiter als nur ein Mensch. Der Punkt ist hier dabei, manchmal gibt es schon kleine Bewegungen gibt es schon viele. Manchmal hat man sogar das Risiko, dass man als Christ viele gegen sich hat. Ohne das zu übertreiben zu wollen, ihr habt jetzt alle eure Bilder im Kopf für eure Situationen. Und davor haben wir genau die allergrößte Angst in unserem Leben, dass wir alleine dastehen und dass wir Menschen verlieren in irgendeiner Weise, die sich gegen uns stellen. Und es gibt noch einen Punkt, nicht nur die Zunge selbst für uns ist Aufruf, uns abzugrenzen oder darauf zu achten, auch wie sie von anderen falsch gebraucht wird. Denkt auch bitte noch daran, es gibt diese ganze Welt, die ich irgendwann mal mit Captology beschrieben habe auf der Gemeindefreizeit. Es gibt einen Beruf, eine Wissenschaft, einen Bereich, der hat kein anderes Ziel, als Menschen in den Bann zu ziehen. Psychologie, Manipulation des Gehirnes, Umformung der Gesellschaft mit dem Ziel, Menschen in den Bann zu ziehen. Ja? Mit dem Ziel, diese Menschen zu Kunden zu machen, nachher auszubeuten, ihr Geld zu bekommen und sich Schätze hier auf der Erde zu schaffen. Das ist das Ziel von Captology. Denkt immer daran, es ist da, es ist um euch herum. Wenn ihr im Grunde mit allem, wo Kommunikation, wo Worte benutzt werden und wo ihr mit Menschen zu tun habt, gibt es ein psychologisches Konzept, das eure Aufmerksamkeit binden will. Und das ist ein biblisches Konzept. Das ist das, was wir hier auch haben. Das ist das, was wir sehen. Wir müssen uns abgrenzen gegen die, die uns gefangen nehmen, weil sie eben nicht den Christus verkünden und nicht diese Wahrheit haben. Da ist keine Wahrheit, die wir finden können. Und vielleicht gibt es auch noch den Bereich, den wir auch manchmal vergessen, den ich auch sehr verführerisch finde, den Bereich der Vergleiche. Wir neigen dazu, uns zu vergleichen. Aber hier sagt unser Psalm, vergleich dich nicht mit den Menschen. Es geht nicht um dich, es geht um den Weg. Und der Weg ist Christus. Es geht darum, dass du auf dem Pfad der Menschen Gottes bist. Es geht nicht um dich. Du musst nicht besser sein. Du kannst im Vergleich völlig abstürzen. Es ist egal, leb damit. Gewöhne dir an, im Laufe deines Lebens Vergleiche zu verlieren. Da ist immer einer, der besser Fußball spielt, der besser Englisch kann, der in Latein schon immer besser war und nicht nur, weil er vorne gesessen hat und irgendwas manipuliert hat. Es gibt immer einen, der besser ist, aber das ist nicht der Punkt. Es geht nicht um dich in diesen Themen und vor allem in der Lebensführung und in den geistlichen Dingen geht es darum, wer den richtigen Inhalt hat, wer das Richtige zu sagen hat. Und ob der stottert oder nicht oder ob der die falschen Schuhe trägt, das ist nicht der Punkt. Gut, kommen wir zum Schluss, zu dem letzten Punkt. Eine Frage habe ich im Raum stehen gelassen. Es ist die Frage, wer kann eigentlich dieser Forderung gerecht werden? Wenn wir ganz ehrlich sind, in unserem Leben schaffen wir es nicht, ohne Verführung, ohne dass wir den Pfad der Gottlosen doch betreten. Dass wir doch in vielen Dingen versagen. Und vielleicht eine Geschichte zum Schluss an dieser Stelle. Es gab einen Missionar, der in Arabien war und der vor einer Gruppe von Juden und Arabern geredet hat und hat diesen Psalm 1 vorgelesen. Und er hat gefragt, wer ist dieser Mann, von dem hier in Vers 1 geredet wurde? Keine Ahnung, ob die Geschichte stimmt, aber ich habe sie jetzt zweimal gelesen. Fantastisch. Wer ist dieser Mann, von dem hier geredet wurde? Ist es vielleicht Adam? Ist es vielleicht Abraham? Ist es vielleicht Mose? Wen wollt ihr berufen? Wer ist dieser Mann? Und sie haben gesagt, nein, Adam, der hat gesündigt, das wissen wir. Abraham, ja, der kann es auch nicht gewesen sein. Er hat gelogen, er hat betrogen. Mose war es auch nicht. Selbst König David, der hat sich auch verführen lassen. Auf dem Weg der Sünde, Ehebruch, Salomo. Wen können wir vorbringen in den Büchern, die ihr anführt? Und dann, so sagt es die Geschichte, war so ein kleiner alter Jude, der so ein Buch mit so einem Neuen Testament hat. Und er hat gesagt, wenn das stimmt, was über diesen Mann gesagt ist, dann muss der es sein, der da im Neuen Testament beschrieben ist. Und das ist eine schöne Geschichte, denn Sie beschreibt sehr schön, dass im Grunde nur Christus der Mensch sein kann, von dem hier die Rede ist, der tatsächlich sein Leben lang sich abgrenzen musste, sein Leben lang Nein sagen musste, der die härtesten Entscheidungen treffen musste, die man sich vorstellen kann, um seinen Weg zu gehen, der selbst seinen geliebten Jüngern sagen musste, nein, hier hat euch der Teufel in die Hand gekriegt. Man haut nicht Leuten Ohren ab, um den Heilsplan Gottes zu verhindern. Das macht man nicht. Wieder dran an das Ohr, weiter mit dem Heilsplan. Er musste ganz klar sagen, Petrus, wenn du mich daran hinderst, mein Werk hier zu vollenden, dann kann ich nicht mit dir umgehen. Er hat den Juden ganz klar gesagt, ihr seid vom Teufel. Zwischen euch und mir ist nichts. Ihr könnt euch noch nicht mal auf Abraham berufen. Er argumentiert falsch, er grenzt ab, er ist knallhart in seinen Aussagen. Die Menschen wollten ihn dafür umbringen und das zu Recht, das kann man verstehen, aus deren Perspektive, aber es ist natürlich völliger Schwachsinn. Es ist tatsächlich so, dass er immer wieder nur eins damit gemacht hat und gezeigt hat. Jesus selbst hat an keiner Stelle sein eigenes Konzept, seine eigenen Entscheidungen getroffen, hat immer auf den Vater gesehen, er hat immer empfangen. Er war immer ein empfangender Mensch, der sein Leben gelebt hat, ohne durch eigene Entscheidungen, situative Entscheidungen davon abzuweichen. Das war der Einzige, dem es gelungen ist. Aber das ist unser Ziel im Leben. Und deswegen wird dieser Psalm oft als der Psalm des Heiligen Geistes beschrieben. Denn es ist der Heilige Geist, der in uns genau das wirkt. Dass wir nicht abweichen, dass wir von Gott selbst geleitet werden, dass wir auf Christus hingewiesen werden, dass wir in ihm wandeln. Das sind diese Momente, wo der Heilige Geist uns genau das gibt, dass wir nicht auf dem Weg der Sünder wandeln, dass wir nicht von den Spöttern geleitet werden. Das ist der Mann, von dem hier die Rede ist. Das ist der Mann, der uns hier vorgestellt wird, ohne dass sein Name vorkommt. Sanft. Wachrüttelnd, aber sanft darin zu sagen, das ist der, von dem wir hier lernen müssen. Es gab einen Menschen, der es erfüllt hat. Da gibt es einen Heiland, der in seiner Liebe, in seinem Auftritt, der sogar Satan widerstanden hat, der in allem treu war, in dem, was sein Vater ihm gegeben hat. Wenn der Heilige Geist das in uns wirkt, dann kommt sogar sowas wie Lust am Gesetz und Freude an dem, was passiert, in uns auf. Nochmal in kurzer Zusammenfassung. Abgrenzung haben wir relativ gut gestresst heute. Wir wissen, Abgrenzung ist notwendig, denn Christus hat das getan und er hat uns das Heil bewirkt. Die Gottlosen, die wollen uns das Heil madig machen und sie werden nicht aufhören. Morgen früh, nein, direkt nach dem Gottesdienst wird es euch passieren, dass Menschen euch von Christus wegziehen wollen. Das ist der Kampf gegen den Heiligen Geist in uns. Und alles, was wir sagen und was wir tun, alle Menschen, mit denen wir uns umgeben, alles, was in unserem Leben passiert, hat etwas mit unserem Heil zu tun. Der Segen und die Ruhe, den wir haben, das ist das Heil und die Gnade, die von dem Unverführbaren kommt, die von Christus kommt. Auch unsere Früchte, auch die Dinge, die in uns bewirkt werden, werden uns geschenkt von Christus, der in unserem Leben abhält. Aber es ist und bleibt unser Auftrag. Und nochmal, ich stresse diesen Begriff. Abgrenzung für jeden Christen ist notwendig in Bezug auf das Heil und in Bezug auf die Lebensführung. Amen.